Guten Abend. 1-2, 1-2, nichts, gell? Noch nicht. Aber ich sehe den Tontechniker und er bemüht sich. Ja. Trotzdem wäre mir das Mikrofon lieber.
Jetzt habe ich A.
Jetzt.
Gerade vorhin saß ein Herr hinter mir und sagte, das ist aber sehr, sehr klein geschrieben. Da kann man nur hoffen, dass die Beleuchtung gut ist. Sie ist mittelmäßig, aber es geht. Jetzt ist viel besser, viel besser. Vielen Dank. Danke, Karl-Heinz Döchterle. Du hast es wieder, wie immer, sehr gut auf den Nenner gebracht. Als ganz junger Mensch hat für uns immer die Frage bestanden, also Alternative Rolling Stones oder Beatles und gleichzeitig auch die Frage Vergil oder Ovid. Ich will jetzt nicht sagen, wer in diesem Alternativpaar wem entspricht. Und ohne natürlich diesen großartigen Vergil, aus dem wir ja erst erfahren aus der Aeneis, wie Troja zerstört wurde, das aus dem Homer erfährt man das ja nicht, ohne den in geringster Weise nur schmälern zu wollen, gebe ich zu, dass mein ganzes Leben hindurch bei Rolling Stones und Beatles hat es immer gewechselt. Aber bei Vergil und Ovid war meine Vorliebe mein ganzes Leben hindurch, ich kann es zugeben, immer der Ovid. Allein, und das hat Karl-Heinz Döchterle schon schön herausgearbeitet, allein, dass er sein großes Werk die Metamorphosen genannt hat, war schon eigentlich in den Augen auch des Augustus und aller anderen um ihn herum ein ganz großes Ärgernis. Denn zu behaupten, zu dieser Zeit, wo eben das große Werk, also im Vergleich jetzt zur Aeneis, wo ja drin gesagt wird, die ganze Geschichte läuft auf ein Telos, auf ein Ziel zu und dieses Ziel haben wir mit Augustus erreicht. Und wenn man ein Ziel erreicht hat, heißt das auch, jede Veränderung ist beendet damit. Da gibt es keine Veränderung mehr, wenn man angekommen ist, behauptet er, der Ovid, in seinen Metamorphosen eben, dass alles einer Veränderung unterworfen ist. Das ist natürlich für jemanden, der einen Alleinanspruch an Herrschaft hat, ist das Ärgernis schlechthin. Und daraus hat er sein ganzes, dieses wunderbare Buch gebaut, das eine ganz unglaubliche Quelle ist für jeden, der sich, sage ich jetzt mit den Wurzeln, also mit der griechischen, mit der Mythologie, mit dem Mythos, mit diesen unendlichen Erzählungen, die mich immer so interessiert haben, beschäftigt, weil er dort sehr, sehr viele einbringt. Ich nenne nur ein paar. Also diese Geschichte kann man dort sehr schön nachlesen, gleich in diesem ersten Buch über Io, eine Geliebte des Jupiter. Ich neige immer dazu, den Zeus zu nennen, aber wir sind jetzt hier bei den Römern, bleiben wir beim Jupiter. Und der sie dann versteckt vor seiner eifersüchtigen Hera, also Juno, indem er sie schnell in eine Kuh verwandelt. Und die Hera, die eine sehr wunderbare, schöne Frau ist, aber die letzte Schönheit nicht erreicht, deswegen, weil ihr immer die Eifersucht dazwischen fährt. Und das wissen wir ja alle, dass die Eifersucht uns nicht unbedingt schöner macht. Aber da war sie geschult, das konnte sie. Also wenn jemand die Eifersucht lernen will, wie man das macht, dann soll er die Juno und die Hera studieren. Und was hat sie gemacht? Sie hat dieser armen Io, der Kuh, eine Bremse nachgeschickt, die sie sticht und die sie um die Erde treibt, diese arme Io, die Kuh. Später, also noch dann im zweiten Buch erzählt eine Geschichte eben wiederum, diese eifersüchtige Juno, die Callisto in eine Bärin verwandelt. Also das ist am Himmel oben, hat dann Zeus, Jupiter, also der große Bär ist die Callisto gehoben. Aber dass sie nie gereinigt werde, also nie gewaschen, sich nie waschen kann, hat dann die Hera, also die Juno, bestimmt, dass sie, da dreht sich am Horizont, ohne je in das Weltenmeer zu tauchen, dieses Sternbild. Also die ist ewig ungewaschen. Das ist auch eine Art von unglaublicher Rache eigentlich, gell? Ewig ungewaschen zu sein. Oder im vierten Buch einer der Lieblingshelden von mir aus dem Mythos ist Perseus, einfach auch deswegen, weil er nicht so furchtbar endet, wie alle anderen furchtbar enden. Und wie Perseus der Medusa das Haupt abschlägt, die Medusa, dieses Gorgonenhaupt, also die, wenn man sie anschaut, dann wird man zu Stein, dann versteinert man. Und er macht es ja so, also er bekommt dann den Tipp von Pallas Athene, also bei den Römern ist es die Minerva, dass er über einen Schild, einen Spiegel indirekt anschaut und dann köpft er sie indirekt. Das ist mir immer ein Symbol vorgekommen, dass man manche grauenhafte Dinge, das die Psychologie weiß, das ja gar nicht direkt anschauen kann, sondern indirekt über einen Spiegel. Und oft sind Erzählungen der Spiegel, wo man etwas Grauenhaftes anschauen kann. Und dann ist der Perseus, ich bin ja dabei, ich darf nicht abschweifen, ich bin ja beim Ovid, der Perseus, der dann dem Atlas, diesem Titanen, das Haupt hinhält. Und dann verwandelt er sich eben in dieses Gebirge, in das Atlasgebirge, das man heute noch sieht. Das war mal ein Titan und der Perseus hat das gemacht. Erfahren wir auch aus dem vierten Buch der Metamorphosen. Ganz schön fand ich immer, das ist im sechsten Buch, über die Arachne. Also Naturwissenschaftler von Ihnen, unser ältester Sohn, er lacht zwar immer, wenn ich das sage, aber er ist Arachnologe. Er hat also seine Dissertation über Spinnen geschrieben. Und die Arachne, die konnte so schön weben, und in einem Wettbewerb eben auch wieder mit Pallas Athene, mit Minerva, hat sie etwas gesponnen und hat eine für die Athene äußerst blamable Geschichte also in das Tuch hineingewoben, woraufhin dann eben die Minerva, die Pallas Athene, sie in eine Spinne verwandelt hat. Und ein Arachnolog ist ein Spinnenforscher und jemand, der unter einer Arachnophobie leidet, ist jemand, der Angst vor Spinnen hat. Unendlich viele solche Geschichten erfährt man aus diesen 12.000 Versen der Metamorphosen, diesen 15 Büchern. In der Schule haben wir natürlich, das hat Karl-Heinz Töchter ja schon angedeutet, wir alle haben gelernt und durften auch auswendig lernen, Aurea prima, sataste, tasque, indice, nullo. Und ich habe dann immer geglaubt, so beginnen die Metamorphosen, so wie, aber so beginnen sie natürlich nicht. Erst der 89. Vers ist das, wo über die Zeitalter geredet wird. Am Anfang beschreibt er, und das ist sehr, sehr interessant, jetzt im Vergleich, jetzt wenn man es mit dem Hesiod oder so hernimmt, beschreibt er die Entstehung der Welt durch einen Schöpfer, wer immer der Gott auch gewesen sein mag, schreibt er. Er nennt es also nicht, wie das entstanden ist, also nicht wie man bei den Griechen weiß, aus Gaia und Uranus und das Ganze, sondern wie halt eben der aus dem Chaos heraus dann auch die Erde geknetet hat. Und schließlich kommt er eben, und das, die Menschen sind schon da, und schließlich kommt er eben zu dem Geschlecht. Ich fange dort an zu lesen in meiner Übersetzung hier, die ich habe in diesem schönen Buch aus dem Aufbau Verlag. Das ist eine alte Übersetzung, die es noch in der DDR gegeben hat. Die haben sich, mit solchen Stoffen konnte man sich ja dort ganz, ganz langsam und fleißig beschäftigen, ohne irgendwo anzuecken. Und deshalb sind auch diese Ausgaben alle ziemlich gut. Also ich beginne dort, wo wir in der Schule auch begonnen haben. Erst nun sproßte von Gold das Geschlecht, das ohne Bewachung, willig und ohne Gesetz ausübte das Recht und die Treue. Strafe wie Furcht war fern. Noch lasen sie drohende Worte nicht am gehefteten Erz, noch stand kein flehender Haufe bang vor des Richters Gesicht. Schutz hatten sie ohne den Richter. Noch nicht hatte gefällt auf heimischen Bergen die Fichte, um andere Welt zu sehen, sich gesenkt in die flüssigen Wogen. Außer dem ihrigen kannten die Menschen kein anderes Gestade. Noch umgürteten nicht abschüssige Gräben, die Städte. Kein gewundenes Horn aus Erz, noch die gerade Trompete war. Kein Helm, kein Schwert. In behaglicher Muße vergingen ohne des Kriegers Bedarf die Tage den sicheren Völkern. Undienstbar und verschont von dem Karst und von schneidender Pflugschar nimmer verletzt, gab alles von selbst die gesegnete Erde. Und mit Speisen begnügt, die zwanglos waren erwachsen, lasen sie Arbutusfrucht, also Erdbeeren an sonniger Halde, oder am rauen Gerank Brombeeren und rote Kornellen, und von dem ästigen Baume des Jupiter fallende Eicheln. Da war ewiger Lenz, und gelind mit lauem Gesäusel küsste die Blumen der Westwind, die sprosten ohne Besamung. Nicht vom Pfluge bestellt, trug bald auch Halme die Erde. Ganz ohne Pflege ward grau von kornschweren Ähren der Acker. Ströme von Milch nun wallten daher und Ströme von Nektar. Und gelb tropfte herab von grünender Eiche der Honig. Das ist das goldene Zeitalter, in dem Saturn, oder bei den Griechen heißt er Kronos, geherrscht hat. Als nunmehr, da gestürzt in des Tartarus dunkel Saturnus, Jupiter lenkte die Welt, da folgte das silberne Alter. Schlechter als Gold, im Wert aber voraus dem rötlichen Erz. Also, als nun gestürzt, Jupiter hat Saturn gestürzt, Zeus, der Gott, hat den Titanen Kronos gestürzt, hinab in den Tartarus. Für die, die es nicht wissen, der Tartarus, das ist so noch unter der Unterwelt, das ist eigentlich, wenn ich es katholisch ausdrücken würde, die Hölle. Dorthin hat er seinen Vater gestürzt. Und von nun an ist das silberne Zeitalter schlechter als Gold im Werte voraus, aber dem rötlichen Erze. Jupiter, also der Sohn, Jupiter schmälerte nun die Zeit vormaligen Frühlings. Er trieb das Jahr durch Winter und Glut, durch herbstliche Schauer und durch den kürzeren Lenz in vierfacher Teilung der Zeiten. Jetzo geschah es zuerst, dass schwül von trockener Hitze brannte die Luft und das Eis starr hing von den Winden verdichtet. Und jetzo traten sie ein in Wohnungen. Wohnungen waren Höhlen und dichtes Gesträuch und mit Bast verbundene Zweige. Jetzo wurde zuerst in gezogenen Furchen der Ceres Samen gescharrt und vom Joche gedrückt aufseufzten die Rinder. Also in gezogene Furchen der Ceres. Die Ceres, das ist also bei den Griechen die Demeter, das ist diese Göttin der Fruchtbarkeit. Und in diese Furchen der Göttin der Fruchtbarkeit wurden Samen gescharrt und vom Joche gedrückt aufseufzten die Rinder. Drauf als drittes erwuchs nach ihnen das eherne Alter. Also da ist gemeint das Bronzene. Wilder im Sinn von Natur und den schrecklichen Waffen geneigter, aber verbrecherisch nicht. Hart ist das Letzte von Eisen. Jählings brachen herein in die Zeit von schlechterer Ader alle die Gräuel. Es entflohen die Scham und die Treu und die Wahrheit. An ihre Stelle traten Betrug und tückische Falschheit, Hinterlist und Gewalt und verruchte Begier des Besitzes. Segel entfaltete nun der Schiffer den wenig bekannten Winden und Kiele, die lang auf hohen Gebirgen gestanden, schwammen geschaukelt umher auf nimmer befahrenen Wogen. Fluren, zuvor wie die Luft und das Licht der Sonne allen gemeinsam, zeichnete jetzt mit begrenzendem Strich vorsichtig der Landvermesser. Und nicht wurde verlangt bloß Saat und schuldige Nahrung von dem ergiebigen Feld. Ein ging's in das Innere der Erde. Schätze, die jene versteckt und stygischen Schatten genährt, also die Schätze, die die Erde versteckt hat und, dem Schatten der Unterwelt nahe waren. Diese Schätze werden gewühlt ans Licht, Anreizungen böser Gelüste. Heillos Eisen bereits und Gold, heilloser noch als Eisen, stiegen auf. Aufsteiget der Krieg, der streitet mit beidem und mit der blutigen Hand schlägt klirrende Waffen er zusammen. Lebensbedarf gibt Raub. Von dem Wirt wird der Gast, von dem Eidam selber der Schwäher bedroht. Also der Eidam ist der Schwiegersohn und der Schwäher ist der Schwiegervater. Auch selten sind Brüder in Eintracht. Tod gar sinnet der Mann dem Weib, wie diese dem Gatten. Grauenvoll braun den Trank Stiefmütter von bleichendem Sturmhut. Das ist der bleiblaue Eisenhut. Nicht zu genießen. Lang schon vor der Zeit forschet der Sohn nach den Jahren des Vaters. Achtende Scheu ist dahin und von blutbefeuchteten Ländern kehret die Jungfrau heim, Astrea, der himmlischen Letzte. Karnes Töchter, der hat vorher von Astrea schon geredet, das ist die letzte der Göttinnen, die von der Erde weg hinauf auf den Olymp gegangen ist. Also ich weiß gar nicht, ob Astrea eine Erfindung, also eine Zusammenfassung und Erfindung vom Ovid ist. Sie setzt sich auseinander aus der Dike, also die Gerechtigkeit symbolisiert, und auch ein bisschen aus der Nemesis aus der griechischen Mythologie, die Rache symbolisiert, diese Astrea. Die ist die letzte, also die die Erde verlässt und hinaufgeht in den Himmel. Das nicht sicherer sei als die Erde, die Höhe des Äthers, trachteten nun, wie man sagt, nach dem himmlischen Reich die Giganten. Und zu den Sternen hinan auftürmten sie mächtige Berge, eben um die Götter zu stürzen. Da mit geschmettertem Blitz durchbrach der allmächtige Vater, nämlich eben Jupiter, stracks den Olymp und schlug vom Pelion nieder den Ossa. Also das muss man sich wirklich vorstellen. Der steht am Pelion, nachdem auf der Seite die Giganten einen Berg auf den anderen getürmt haben, um den Olymp zu bestürmen. Da stellt er sich auf den Pelion, reißt seinerseits den Berg Ossa aus dem Boden und haut diesen Ossa, diesen Berg, hinunter auf die Giganten. Als die entsetzliche Brut, eben die Giganten, als die entsetzliche Brut nun selbst von der Masse gedrückt lag, ward von dem strömenden Blute der Söhne begossen die Erde, feucht, so kündet die Meer, und belebet das Blüte. Und das bleibe hinfort ein Denkmal jenes Geschlechtes, gab sie ihm Menschengestalt. Indes auch diese Geschöpfe sprachen den himmlischen Hohn, nach grässlichem Morde begierig und unbändigen Sinns. Man sah, sie stammten von Blute. Wie von der Höhe der Burg dies sah der saturnische Vater, also Jupiter, seufzt er. Und durch ein letztes Verbrechen, das außer ihm niemand kannte, es war die grausige Mahlzeit am Tische Lykaons, wird zu gewaltigem Zorn er erregt, wie er Jupiters würdig. Und er beruft den Rat. Vor diesem Lykaon werden wir gleich hören. Jupiter beruft den Rat der Götter. Kein Zögern verweilt die Gerufenen. Hoch geht droben ein Weg, bei heiterem Himmel bemerkbar, der Milchstraße genannt, am Lichtglanz eben zu erkennen. Dort ist der himmlische Pfad zu des mächtigen Donnerers Wohnung und zu dem Königssitz. Mit Besuchern bei offenen Türen füllen sich rechts und links die Säle der höheren Götter. Niedere wohnen zerstreut allerorts. Im Vordergrund haben stolz die Penaten gesetzt, die hehren Gewalten des Himmels. Die Penaten, das sind die Schutzgötter der Vorräte. Das ist der Ort, den wohl, wenn Worten gestattet, die Kühnheit ich des Himmels Palatium wagen möchte zu nennen. Wer würde sich heute trauen, so einen Satz zu schreiben? Ich muss noch mal vorlesen. Das ist der Ort, den wohl, wenn Worte gestattet, die Kühnheit ich des Himmels Palatium wagen möchte zu nennen. Als in dem Marmorgemach nun saßen die oberen Götter, schüttelte, höher an Platz und gestützt auf das Elfenbeinzepter, Jupiter 3-4-mal des schreckenerregenden Haupthaares Locken, davon sich gereget die Erde, das Meer, die Gestirne. Also entströmte darauf unmutigen Lippen die Rede. Mehr nicht hab ich gesagt für die Weltherrschaft im Gemüte dazumal, sagt Jupiter, als die Brut der Schlangenfüßler, die Giganten, die hundert Arme geregt und gehofft, den eroberten Himmel zu greifen. Denn, wie grimmig der Feind auch war, doch ruhte auf einem Haufen allein und einem Geschlecht die erhobene Fehde. Jetzo muss ich, soweit rings Nereus rauscht, der Gott des Meeres, Nereus rauscht um den Erdkreis, weihen dem Verderb das Menschengeschlecht. Bei den Fluten der Tiefe schwör ich, die unter der Erd hingleiten im stygischen Haine. Alles ist vorher versucht. Doch nimmer zu heilende Wunde muss ausschneiden der Stahl, dass nicht das des Gesunde verderbe. Habe ich doch auch Halbgötter und ländliche Mächte, die Nymphen, Faune und Satyrvolk und Silvane, die Bergbewohner, diese, von uns noch nicht zur der Ehre des Himmels erhoben, diese sollen zum wenigsten frei die bescheidene Erde bewohnen. Glaubt ihr aber, ihr Himmlischen, diese sind genug gesichert, da mir, der ich den Blitz und euch stark halte in Händen, lauernde Fallen gestellt dieser berüchtigte, rohe Lykaon. Murren erhob sich umher unter den Göttern. Und mit glühendem Eifer verlangt man ihn, den Lykaon, der solches gewagt. So als ein verworfener Haufe suchte zu tilgen in Cäsars Blute den römischen Namen, stand von plötzlichem Schreck ob solchem erhabenen Sturze starr das Menschengeschlecht. Und schaudernd entsetzt sich der Erdkreis. Und nicht minder ist dir die Treue der deinen Augustus lieb, als sie Jupiter war. Ein bisschen hat er sich schon rankaut an ihn. An den Augustus, der Ovid. Wie dieser dem wirren Gerede wehrte mit Wort und Hand, saß lautlos da die Versammlung. Als nun ruhte der Lärm von des herrschenden Würde, beschwichtigt, da bricht Jupiter wieder mit folgender Rede das Schweigen. Längst hat jener, also Lykaon, längst hat jener verbüßt, darum sorget nicht seine Strafe. Welches jedoch das Vergehen und welches die Rache vernehmet? Uns war böses Gerücht von der Zeit zu umgedrungen, wünschend, es sei nicht wahr, entschweb ich dem hohen Olympos und durchstreife die Erde, ein Gott im menschlichen Bilde. Ins ungastliche Haus des wilden arkadischen Herrschers, eben Lykaon, trat ich sodann, da der Abend bereits mit der Dämmerung einbrach. Zeichen verlieh ich, die besagten, ein Gott sei nahe, und zu beten begonnen hatte das Volk. Erst höhnet die frommen Gebete dieser Lykaon. Bald, ob dieser ein Gott, ob ein Sterblicher, will ich erproben, sprach er, zu klarem Beweis. Unzweifelig entscheide ich die Wahrheit. Meuchlerisch mich bei Nacht im bannenden Schlummer zu morden, trachtete er. Also beliebt ihm Probe zu halten der Wahrheit. Und nicht zufrieden damit, durchschneidet er einem der Geiseln, die ihm das Volk der Molosser gesandt, mit dem Schwerte die Kehle. Und so kocht er zum Teil in siedendem Wasser die Glieder halb lebendig, zum Teil aber briet er sie über dem Feuer. Und wie er sie nun auftischt als Speise, da stürz ich mit rächender Flamme nieder das Haus auf den Herrn und die gleich strafbaren Penaten. Und jener entflieht geschreckt und zur Stille des Feldes entkommen, heulet er laut und versucht zu sprechen, umsonst. In dem Maule sammelt der Geifer sich ihm und mit der gewohnten Mordgier bricht er in die Herden ein, auch jetzt am Blute sich lechzend. Rau in Haare, verkehrt, also verwandelt sich sein Kleid, in Beine verwandeln sich die Arme. Wolf ist er nun und bewahrt noch Spuren der vorigen Bildung. Noch ist das nämliche Grau, der nämliche Trotz in seinen Zügen. Ebenso funkelt der Blick, dasselbe Gebilde der Wildheit. So ist gestürzt ein Haus. Doch nicht war wert zu verbergen eines allein, wo Erde sich dehnt, herrscht wilde Rache. Alle erscheinen zur Untat verschworen, auf alle den Falle, ohne Verzug, so steht der Entschluss, die verwirkte Strafe. Jupiters Worte, belobt ein Teil der Götter, und des grollenden Ingrim stacheln sie sogar an. Ein anderer Teil stimmt zu durch Zeichen des Beifalls. Allen jedoch weckt Schmerz der Verlust des Menschengeschlechts. Welch Aussehen hinfort, fragen sie, werde die Erde zeigen von Sterblichen leer? Wer wird Weihrauch auf die Altäre streuen? Ob reißendes Wild denn solle verheeren die Länder? Und Jupiter hat beschlossen, die Sintflut zu schicken. Die Sintflut zu schicken, die mal so 40 Tage lang alles unter Wasser setzt und dann schauen wir, was übrig bleibt, ob jemand so lange den Atem anhalten kann. Aber wir würden ja nicht hier sitzen, wenn es da nicht auch dem Noah parallel jemand gäbe, der überlebt hat. Deukalion und Pyrrha. Deukalion, der Mann, Pyrrha, die Frau. Sie bauen ein Schiff, auch auf Anweisung der Themis oder auch je nachdem Anweisung des Prometheus, ein Schiff und überleben die ganze Katastrophe und suchen dann Menschen, aber sie finden keine mehr. Alle Menschen sind gestorben. Und weil Pyrrha schon über das Alter hinaus ist, in dem man Kinder kriegen kann, wären wir eigentlich ausgestorben. Und da hat ihnen ihr Vater, den Rat gegeben, werft die Gebeine eurer Mutter hinter euch. Diese Geste, die gibt so, das ist ja bis heute eine verächtliche Geste und das wollten sie nicht. Besonders Deukalion, der also ein prinzipienstarker, etwas einfacher strukturierter Mensch war, der wollte das nicht. Er hat gesagt, dann geht halt die Welt unter, ist mir wurscht. Aber das tue ich nicht, dass ich jetzt da die Gebeine meiner Mutter suche, die ausgrabe und hinter mich werfe. Nein, das tue ich nicht. Und die Pyrrha, die hat dann doch, wer hat dann gesagt, überlegen wir doch, was damit gemeint ist. Wir haben ja verschiedene Mütter, der hat davon gesprochen, von den Gebeinen eurer Mutter. Vielleicht ist die Mutter Erde gemeint und vielleicht sind die Gebeine unserer Mutter Erde Steine. Probieren wir es doch. Schadet ja nichts, wenn wir ein paar Steine hinter uns werfen. Das haben sie getan und da schreibt Ovid, da gewann durch göttliche Fügung alles Gestein, das der Mann entsendete, männliches Antlitz, während vom weiblichen Wurf ein Weib neu trat in das Leben. Davon sind wir ein hartes Geschlecht, ausharrend in Mühsal. Und wir geben Beweis, woher wir genommen den Ursprung. Das nun konnte dem Augustus wahrscheinlich wahrlich nicht gefallen. Vielen Dank. Einer fehlt noch, glaube ich. Ah ja, kommt schon. Kommt schon.
Der funktioniert, ja?
Das muss funktionieren. Jetzt müssen sie eigentlich alle funktionieren.
Ja, funktionieren sie alle? Ja, wunderbar.
Also unser, jetzt funktioniert man.
Na, großartig. Ich würde gerne anknüpfen an die letzten Sätze von Herrn Töchterle. Sie werfen oder warfen eine sehr simple, einfache Frage auf. Was waren das für Männer, die das Loblied eines Mörders sangen? Was dachten sie sich eigentlich, wenn sie sich von ihm beschenken ließen, so wie Horaz, sein Gut in den Sabiner Bergen oder Vergil in Mantua, sein Bauernhof. Warum loben wir solche Männer? Nun, wir tun es nicht alle. Brecht sprach von Horaz als den feisten Hofnarren des Augustus und Rolf Hochhuth noch viel schärfer, erklärte alle für Handlanger eines triebhaften Mörders und keiner Erwähnung in der Weltgeschichte aus diesem Grunde wert. Mit anderen Worten, wie kann man diese Männer und ihre, so unterstellen viele mit Brecht und Hochhuth, und ihre devote Haltung gegenüber einem Mann, den sie doch eigentlich als Mörder, als Bürgerkriegsgeneral hätten verachten müssen.
Bin ich gefragt? Ja, es gibt natürlich mehrere Lösungsansätze. Vielleicht muss man so anfangen. Vergil und Horaz haben über Jahrtausende die Leser fasziniert, begeistert. Also sie sind als Dichter unglaublich erfolgreich gewesen. Und diese großartigen Leistungen dann so abgetan zu sehen, wie in den Zitaten, die Sie eben genannt haben, hat natürlich viele, viele geschmerzt. Und da kann man zu verschiedenen Entlastungen greifen. Ich nenne mal eine, die neu ist und sich in unserer Jugend abgespielt hat. Das war die Zeit, als man in den USA, vor allem aber auch in Europa, ganz massiv gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner demonstriert hat. Und da war natürlich für die klassischen Philologen, vor allem Vergil, in dem Dilemma, eben auch einer zu sein, der einen Imperialisten, nämlich Augustus, und seine Leistungen gepriesen hat. Und vor allem amerikanische Philologen sind dann bei der genauen Durchsicht der Aeneis auf einen Unterton in der Aeneis gestoßen, der da ist und den sie sehr überzeugend meines Erachtens herausinterpretiert haben, nach diesen amerikanischen Philologen auch einen englischen Namen hat, nämlich die Two Voices Theory, also die Zwei-Stimmen-Theorie der Aeneis, wo eben hinter und unter dieser Feier des augusteischen Werkes eine zweite Stimme immer wieder zu hören ist, die auch die Schattenseiten dieses Werkes und die Opfer dieses Werkes andeutet. Das deutlichste Bild oder ein sehr deutliches Bild sehen diese Interpreten am Schluss. Am Schluss ist nämlich ein Zweikampf zwischen Aeneas und seinem Hauptwidersacher in Italien, dem König Turnus. Aeneas besiegt Turnus und er schenkt dem nun daliegenden und besiegten Turnus das Leben nicht, sondern in einer Aufwallung von Rachedurst, weil er am Turnus Waffen sieht, die seinen besten Freunden entrissen wurden, die eben von Turnus getötet worden waren, tötet er ihn. Und an dieser dunkle Schluss der Aeneis, der sich auch lautlich zeigt, ist wie vieles andere in ihr für ihn ein Beleg, dass Vergil eben zwar schon dem augusteischen Reformwerk und der Friedenssehnsucht, die es erfüllt, Lob zollt, dass aber auf der anderen Seite auch die Opfer, die dieses Werk gefordert hat, nicht vergisst. Also das ist eine Möglichkeit, dem Ganzen zu entgehen. Es gibt viele andere, und Sie, Herr Kollege, wissen wahrscheinlich eine Fülle davon, als Kenner der Materie. Aber das ist eine Möglichkeit, einfach diese zweite Stimme zu sehen, die man natürlich auch bei Horaz sehen kann. Aber ich würde jetzt zu weit führen, ich würde schon wieder ein Referat halten, was ich nicht machen will. Es ist eine Möglichkeit, dem Dilemma zu entgehen.
Es ist natürlich Brecht und Hochhuth gehen da mit moralischen Kriterien, beurteilen sie ein ästhetisches Produkt. Das kann man machen. Ob es zielführend ist, ist eine andere Frage, weil letztendlich würde das ja heißen, je moralischer das jeweilige Kunstwerk ist oder der Autor, desto besser ist es. Wir wissen natürlich aus der Geschichte aller Künste, dass es überhaupt nicht zutrifft. Also ich glaube, der einzige wirklich sympathische Komponist war glaube ich, Schubert. Der war wirklich, glaube ich, sympathisch. Aber ansonsten muss man weit gehen, um das zu suchen. Abgesehen davon, den Bertolt Brecht...
Früh gestorben.
Ja, genau. Bertolt Brecht ist natürlich ein schlechter Zeuge diesbezüglich, weil er selbst nach dem Tod von Stalin geschrieben hat in einem Gedicht, Josef Stalin ist eingeschreint in das große Herz der Arbeiterklasse. Also ich glaube, dass diese Art und Weise heranzugehen an ein ästhetisches Produkt sehr problematisch ist, sage ich zumindest, unter Umständen. Also vor allen Dingen ist er wieder sehr zeitabhängig. Es gab Zeiten, in denen hätte im Zweikampf, im moralischen Zweikampf zwischen Ovid und Vergil eindeutig der Vergil gewonnen, weil man gesagt hat, der Ovid ist ja irgendwie ein Schlamprian und moralisch also nicht ernst zu nehmend und dann weint er noch da von seinem Exil ständig her, dass man ihn wiederholt. Also keine Figur, die man unbedingt lieben muss. Also ich glaube, dass das Kriterien sind, die zweifelhaft sind.
Also ich würde dem unbedingt zustimmen, weil man in der Interpretation von Brecht und Hochhuth vergisst, in welcher Zeit wir uns bewegen. Ein Vergil oder ein Horaz, die sich dem Augustus verweigert hätten, wären namenlos geblieben. Denn was immer sie schrieben, was immer sie dichteten, bedurfte, was die Publikation angeht, was die Lesungen in den Bibliotheken anging, die Erlaubnis des Augustus. Mit anderen Worten, hätten sie nach moralischen Kriterien des Bertolt Brecht sich verweigert, hätte nie jemand was von Vergil und Horaz gehört. Und ein zweites kommt hinzu. Wenn man die Position des Augustus sich ansieht, Augustus hat diese Dichter gewiss angeregt, sein großes Lob zu singen, was sie auch taten. Friedrich der Große hat dazu gesagt, eigentlich können wir den Augustus vergessen, entscheidend ist nur der Vergil und Horaz und die Art, wie sie ihn besungen haben. Aber Augustus hat diesen Männern doch unendlich viel Freiheit gelassen. Der Horaz konnte endlos seine Liebesgedichte publizieren. Der Vergil konnte innerhalb der Aeneis traumhaft schöne Geschichten erzählen, wie zum Beispiel die von Dido, der Königin von Karthago, das Trauerspiel von Untergang und Liebe doch schlechthin. Alles dies durfte aufs Breiteste und aufs Wunderschönste ausgebreitet werden.
Wo Aeneas nicht gut wegkommt.
Nein, gewiss nicht. Im Gegenteil, wo der Aeneas derjenige ist, der Verrat übt, anders kann man das gar nicht sagen, der ein Eheversprechen bricht, was angesichts der Ehegesetze des Augustus ja etwas ganz Furchtbares war. Mit anderen Worten, Augustus hat diesen Männern unendlich viel Raum gelassen. Und am meisten Raum, das wird sich jetzt gar nicht wundern, hat er Ovid gelassen. Er hat ihn verbannt. Aus welchen Gründen, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich war er in irgendeinem politischen Skandal verwickelt. Aber auch aus der Verbannung schrieb Ovid Gedicht um Gedicht. Und seine Metamorphosen lagen in Rom gedruckt vor, wurden in den Bibliotheken gelesen und seine Gedichte aus der Verbannung nicht minder. Wahrscheinlich hat Augustus selbst bei diesen Leserkreisen mit Wonne gehört, was der Mann aus Tomi noch zu sagen hatte. Mit anderen Worten, das, was Diktatoren, Tyrannen eigentlich auszeichnet, nämlich das Totschweigen ihres Gegners, das hat Augustus nicht getan. Er hat das Wesentliche am Ovid, den er verbannt hat, dann doch leben lassen, nämlich seine Dichtung. Woraus sich die Frage knüpft, warum wollen wir uns weiter den Kopf darüber zerbrechen, ob diese Männer moralisch zu beurteilen oder zu verurteilen sind. Es reicht, glaube ich, aus, wenn man sich ihr Werk ansieht. Und das Werk, was Sie genannt haben und was ja das Entscheidende für viele Jahrhunderte gewesen ist, ist die vierte Ekloge. Der vermeintliche Hinweis auf das neugeborene Kind, auf den neuen König der Erde, interpretiert im christlichen Sinne immer als eine prophetische Vorschau auf den Mann aus Nazareth. Wie würde das ein moderner Philologe heute beurteilen? Ist das so abgrundtief falsch, dieser Einfall von Hunderten von Jahren gewesen, daraus eine Prophetie zu machen? Oder ist es nur philologische Schwäche der Zeit gewesen?
Also, ich würde jetzt ein bisschen, einfach um die Diskussion auch zu belegen, Ihnen da und dort ein bisschen widersprechen wollen. Entschuldigung. Ja, also die Zensur in einem modernen diktatorischen Sinn kannte die Antike nicht. Und auch die Möglichkeiten einer solch krassen Zensur, wie wir sie aus dem 20. Jahrhundert kennen, war ihr nicht geläufig. Das heißt, ich würde jetzt Augustus nicht zugutehalten, dass er den Vergil und den Horaz die eine oder andere freimütige Äußerung noch durchgehen ließ, sondern ich würde die Rechtfertigung dieser beiden Autoren doch eher genau in dem sehen, was Sie jetzt auch am Schluss angesprochen haben, nämlich in einem, man kann wieder sagen, ein Diskurs. Es gab in Rom den Diskurs, es möge endlich Friede sein, nicht? Also diese Zerrissenheit dieser späten Respublika, also dieser späten römischen Republik, die wir ja auch in der 16. Epode sehen, aber man könnte viele, viele andere Zeugen dafür anführen, die hat natürlich diese Friedenssehnsucht erzeugt, und Augustus hat diesen Frieden, mit welchen Mitteln auch immer, und sie waren schrecklich, herbeigeführt. Den Frieden ohne Blutvergießen, ohne Gewalt und Krieg herbeizuführen, war unmöglich und war nebenbei auch gar nicht, der Pazifismus war noch nicht erfunden, den gab es nicht. Also dass man ein berühmter Satz der Römer ist ja, sie vis pacem, wenn du Frieden willst, para bellum, dann mach Krieg, dann rüste zum Krieg, nur so kriegst du den Frieden. Es gab schon gewisse moralische Kategorien, das muss man sagen, also die Römer der späten Republik haben zum Beispiel den gerechten Krieg erfunden. Eigentlich haben ihn die Griechen natürlich erfunden, das Bellum Justum, aber die Römer haben einen alten Ritus, den sie hatten, um Kriege zu erklären, den haben sie in der späten Republik uminterpretiert, um daraus zu belegen, sie haben immer nur gerechte Kriege geführt, so wie die USA es ja auch tut und andere Länder auch. Also die Römer haben die Welt mit Hilfe gerechter Kriege erobert. Das hat ihnen ja schon im 2. Jahrhundert vor Christus ein berühmter griechischer Philosoph, nämlich Carneades, vorgehalten, ein Philosoph aus der Schule Platons, die sich zu einer skeptischen Richtung entwickelt hat. Und der war Teil einer Philosophengesandtschaft in Rom, 155 vor Christus. Und der hat den Römern gesagt, wenn ihr wirklich gerecht sein wollt, ihr Römer, dann müsst ihr in eure Hütten zurückkehren und alle eure Eroberungen zurückgeben. Darauf ist er natürlich auch sofort aus Rom ausgewiesen worden. Das konnte man und wollte man nicht hören. Also sie haben schon eine Vorstellung von Moral gehabt, aber diese Vorstellung ging nie so weit, dass Krieg und Blutvergießen auch zu gutem Zweck völlig abzulehnen wäre. Insofern kann man schon auch Vergil und Horaz verteidigen als diejenigen, die von Mäzenas und auch von Augustus letztlich überzeugt wurden, das, was er geschaffen hat, das ist letztlich dieser innere Friede gewesen, und dieser innere Friede ist ein derartig hoher Wert, dass er vielleicht den Blutzoll, den er gekostet hat, auch rechtfertigt. Also man kann auch eine derartige Verteidigungslinie führen und argumentieren. Und da kommt eben genau das herein, Herr Kollege, was Sie auch sagen, diese Friedens- und Erlösungssehnsucht, die da war und die eben wohl auch der Botschaft von Jesus von Nazareth zugute kam, die war eben schon auch in Rom da. Und wenn wir bedenken, die vierte Eklog ist um 40 vor Christus, also das war natürlich hat eine längere Vorlaufzeit. Und wenn man den Vates, also den Propheten Vergil, als solchen sehen kann und wenn man frei ist in der Interpretation von Gedichten, dann ist es eine lächerliche positivistische Frage, zu überlegen, welches Kind könnte das gewesen sein. Natürlich hat ein Christ, ein gläubiger Christ, alles Recht, in diesem Kind auch Jesus von Nazareth zu sehen. Also zusammenfassend, wir wissen und wir sehen, und ich habe es an zwei Texten gezeigt, oder an dreien, oder Proverbs kann man dazu rechnen, wie hoch und wie intensiv diese Friedenssehnsucht war, von 40 vor Christus bis 25 vor, da schreibt Proverbs, und wie sehr sie eben durch das Werk des Augustus erfüllt wurde und gestillt wurde. Und das kann man auch als eine Legitimation ansehen. Und da muss ich dir ein bisschen widersprechen, Michael. Ich finde schon, dass nicht nur die, also dass ein ästhetisches Gebilde sich schon nach moralischen Kriterien gefallen lassen muss. Das finde ich schon. Aber bist du vielleicht als derjenige, der ästhetische Gebilde schafft, ein ganz anderer Meinung. Ich, der sie nur genieße und die deinen besonders genieße, finde schon, und ich habe dich gerade in allerjüngster Zeit als Moralisten jetzt erlebt, nicht in einer aktuellen politischen Aktion. Also ich finde schon, wenn du jetzt zum Beispiel...
Als Bürger.
Ja, ja, aber wenn du als Dichter jetzt die Ideen verteidigen oder propagieren würdest, die du jetzt als Bürger verdammst, dann würdest du für mich ein Problem sein und für dich selber wahrscheinlich auch. Also insofern musst du dir moralische Kriterien gefallen lassen.
Ja, wir brauchen das gar nicht zu erweitern, weil es was ein anderes sehr breites Diskussionsthema ist, ein sehr interessantes Diskussionsthema. Aber ich hätte noch eine Frage, nur dazu. Also wenn du sagst, dass die Römer sehr wohl versucht haben, also das irgendwie zu rechtfertigen, moralisch, auch ihre Politik, so verstehen wir heute unter moralisch, da denken wir ganz unbewusst automatisch natürlich an die christliche, jüdische Tradition, was das betrifft. Inwieweit ist das, kann man das sagen? Also wenn der Römer sagt, wir haben einen gerechten Krieg geführt, dann in Bezug auf eine Moral, du sollst nicht töten oder du sollst nur im Zweifelsfall töten, im Notwehrfall töten, oder in Bezug auf, wir haben einen gerechten Krieg geführt, was die Interessen des römischen Imperiums betrifft. Das ist was anderes. Wenn ich hergehe und sage, gut ist, was Rom nützt, dann ist es auch eine moralische Einstellung, eine gewisse Art und Weise. Aber es ist nicht die, die wir gewohnt sind in unserer christlich-jüdischen Tradition. Wie war das bei denen? Wenn sie eine Rechtfertigung des Krieges abgeben, gut ist, was Rom nützt?
Na, es ging in diese Richtung, aber es ist nicht so krass utilitaristisch gewesen. Gut oder gerecht ist schon, was meine Existenz gefährdet. Also abzuwehren, was meine Existenz gefährdet. So könnte man es in etwa sagen. Also ich nenne es ein Beispiel, da kann man es gut sehen. Cäsar erobert ganz Gallien, also das ist mehr als das heutige Frankreich, indem er den Durchmarsch der Helvetier durch ein Gebiet eines Bundesgenossen, der Hedua, verhindert. Und man kann vermuten, er bestellt Gesandten der Hedua zu sich nach Rom und mit der Bitte, bitte verhindere den Durchzug der Helvetier durch unser Gebiet, weil sonst die verwüsten unser Gebiet und so weiter. Also die Freunde, Verbündete, gallischer Stamm, bitte Cäsar, den Durchmarsch eines anderen Stammes, nämlich der Helvetier, zu verhindern. Das tut er, er interveniert und erobert damit ganz Gallien. Das Gerechte daran ist, er hilft einem Bundesgenossen, den Hedoan. Und das kann man jetzt so sagen, es ist sozusagen die Pflicht des Römers, seinen Freunden zu helfen. Also es ist nicht dieses jüdisch-christliche Gebot, du sollst nicht töten, aber es ist sicher das Gebot, hilf deinen Freunden, hilf deinen Bündnispartnern. Das ist schon, also es sind moralische Kategorien und nicht nur rein utilitaristische, alles was uns nützt, ist gut. Es ist mehr, aber es ist nicht dieser radikale, du sollst nicht töten oder Krieg ist auf jeden Fall schlecht, Position. Aber also, Herr Dahlmann weiß als Althistoriker da wahrscheinlich noch Präziseres.
Also nur ein Argument dazu. Die Römer waren sich sicher, dass die Welt, die sie erobert hatten, eine bessere Welt war als die, die sie vorgefunden hatten.
Auf alle Fälle.
Das heißt, sie legitimierten ihren Imperialismus auch dadurch, dass sie erklärten und zu beweisen versuchten, dass das, was nach ihrer Herrschaft und mit ihrer Herrschaft kam, eine bessere Welt als die frühere war. Und wenn man das als Historiker prüft, so ist das so falsch ja nicht. Blicken Sie nach Spanien. Spanien ist zur Zeit des Augustus, wo es nicht bereits provinzialisiert war, ein zerrissenes Land, voll Hunger, voll Qual, voller Bürgerkriege und voller Stammeskriege. Mit Augustus hört das auf. Wird Spanien für viele Jahrhunderte ein Land, was im Frieden lebt? Und für die ganze damalige Welt ist der Grundgedanke des Friedens, den übernehmen ja dann die Christen als Entscheidendes, denken Sie an die Weihnachtsgeschichte des Lukas, ist der Gedanke des Friedens das alles Entscheidende. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, Rom war natürlich ein imperialer Staat. Kein römischer Kaiser hat so viel Krieg geführt wie Augustus. Und kein römischer Kaiser hat so viele Gebiete erobert wie Augustus. Bis rauf an die Nordsee, bis über den Rhein, bis über den Euphrat. Und den Grundgedanken, der das legitimiert, der steht bei Plinius in dem schönen Satz, wenn die Friesen glauben, es sei ihnen nicht zuzumuten, als Sklaven Roms zu leben, dann gilt ihnen nur unser großes Bedauern, weil sie jenseits der Kultur ausharren müssen. So gänzlich falsch ist dieser Gedanke nicht, aber er macht deutlich, jenseits des Nutzens für Rom, den der Imperialismus hatte, kommt nun auch der Gedanke als Legitimation hinzu, wir machen eine bessere Welt.
Mehr Wohlstand, oder?
Mehr
Jerusalem,
Wohlstand.
Jerusalem, die große Zisterne, was, oder ob das Wasser gemacht hat.
Ja.
Oder ging es nach Arminius, nach dem Sieg des Arminius, seinen Leuten besser als vorher?
Nein, eher schlechter. Eben. Die Bürgerkriege hörten ja in Nicht-Germanien gar nicht auf, die Stammeskriege sowieso nicht. Der Arminius ist ja auch totgeschlagen worden. Von seinen eigenen Leuten, weil er glaubte, er könne ein germanisches Königreich aufmachen. Da schwebte ihnen ein römisches Vorbild vor, was völlig närrisch und absurd war. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Rom hat darauf beharrt, dass der Friede, den es den Eroberten mit dem Schwert Niedergeknüppelten bringt, ihnen für die Zukunft ein besseres Leben gewährleistet. Und das setzen Sie mal in Verbindung mit den Ereignissen des 4. und 5. Jahrhunderts, als Rom um seine Existenz rang und in den Grenzprovinzen auf die Pferde sprangen, um das Reich zu verteidigen, selbst die christlichen Mönche waren. Und die in Illyrien, die in Köln nicht bereit waren, den alemannischen Sieger reinzulassen, sondern sich wehrten, solange sie konnten. Mit anderen Worten, das Reich ist nicht von innen zerbrochen, sondern es hat um seine Existenz auch in den Randzonen mit den einst besiegten Völkern gekämpft, wie es kein zweites Reich getan hat. Man vergleiche die englische Politik in Indien, dann versteht man es etwas, was ich meine. Ich würde gerne noch, wenn Sie gestatten, auf Ovid kommen. Sie haben vorgelesen die Schöpfungsgeschichte. Nun könnten wir lange diskutieren, wie weit alttestamentliche Traditionen dazu nicht zugekommen, will ich aber nicht. Ich würde gerne eine banale Frage stellen an uns alle drei, wenn Sie so wollen. Welche der Metamorphosen des Ovid fanden Sie am schönsten?
Ja. Wenn man das ganze Umfeld halt nimmt davon, was an Erzählung mitkommt. Ich meine, das ist so schwer auszusuchen. Also die Vorstellung, dass ich meine Geliebte, oder nicht ich, aber die Vorstellung, dass er seine Geliebte in eine Kuh verwandelt und dieser Kuh wird eine Bremse nachgeschickt, die diese so um einen halben Erdball jagt, das ist in dieser Boshaftigkeit irgendwie einmalig. Das hat mir gut gefallen. Aber ich kann nicht unbedingt sagen, dass es meine Lieblingsgeschichte unbedingt ist, aber weil es eben so viele gibt. Ne?
Ja, Superlative sind schwierig. Man könnte sagen, die tröstlichste ist die Geschichte von Pygmalion.
Das ist die tröstlichste. Das ist einer, wo es die Quelle nicht gibt. Gell?
Es gibt keine Quelle. Also die Geschichte kennt man ja aus vielen, vielen Rezeptionen. Die berühmteste ist vielleicht die von George Bernard Shaw und das daraus resultierte Musical My Fair Lady. Aber die Geschichte selber geht eben so, dass Pygmalion, ein begnadeter Künstler, sich eine Statue schafft aus Marmor, die ein Mädchen, das so schön ist, dass er sich in dieses Mädchen verliebt, mit wunderschönen Sätzen auch zum Verhältnis von Natur und Kunst. Und er verliebt sich so sehr in dieses Mädchen, dass er erhört wird und das Mädchen lebendig wird. Also es ist eine der ganz wenigen Metamorphosen, die gut ausgehen, oder wo sozusagen nicht die Metamorphose nicht eine Strafe ist, sondern eine Wendung zum Besseren, zum Glück.
Insofern hat er sie erfunden?
Ja, es gibt keine Quelle. Ja.
Gibt schon.
Und ansonsten, ja, es gibt wunderschöne Geschichten, die sehr, sehr ansprechen, wenn sie teilweise auch durch Bestrafungen sind, etwa Narziss. Also das finde ich sehr schön, also die Verwandlungen in Blumen oder die Verwandlungen in Vögel. Der Eisvogel ist wunderschön. Also es gibt, also ich tue mich schwer mit dem Superlativ. Aber die tröstlichste ist vielleicht die von Pygmalion.
Ja. Eine, die auch sehr tröstlich ist, die mich immer sehr bewegt hat, ist die Geschichte von Ceyx und Alkyone. Das ist die Geschichte einer Ehe. Und diese Geschichte erinnert an die Ehe zwischen Augustus und Livia, die er hielt bis zum Lebensende. Augustus starb in den Armen seiner Frau. Und Augustus hielt an seiner Frau Livia fest, obwohl sie keine Kinder gebären konnte.
Das war seine zweite, muss man vielleicht
sagen. Ja, richtig. Ja, alles richtig. Aber die Tatsache der Kinderlosigkeit war für Rom unendlich anstößig, für Augustus natürlich auch. Und dass er trotzdem an sie festgehalten hat, hat schon was Besonderes. Aber zurück zu Ceyx und Alkyone. Das ist ein Seemann, der fährt über das Meer. Böse Vorzeichen sagen, er wird von dieser Fahrt nicht zurückkommen. Alkyone, seine Frau, die Tochter des Meergottes Aeolos, des Gottes der Winde, fürchtet Woche um Woche um die Rückkehr des Mannes und er kommt nicht, aber eines Tages melden die Boten, es treiben Leichen auf dem Meer. Und sie eilt nun über die Rampe, sieht den Toten, auf den sie immer gewartet hat, dass er als Lebender wiederkommt, und eilt nun über die Mole zu ihm, und wie sie über die Mole eilt, haben die Götter ein Erbarmen und verwandeln sie in einen Vogel. Und als Vogel vereinigt sie sich mit dem Toten, und die Götter haben erneut ein Erbarmen und verwandeln auch den toten Ehemann in einen Vogel. Und beide fliegen nun über das Meer, beide, und jetzt kommt der schönste Teil der Geschichte, beide bekommen Nachwuchs und Opa Aeolos hütet die Kinder, wenn die beiden übers Meer fliegen.
Schön. Sehr schön. Sehr schön.
Also ich habe diese Frage ganz bewusst gestellt, weil man, wenn man die Metamorphosen gelesen hat, mit dieser Frage gepeinigt wird, was bewegt einen wirklich am meisten? Und man sollte solchen sentimentalen Fragen auch als Historiker oder Philologe nicht ausweichen. Sie gehören zu unserem Geschäft dazu, im Gegenteil.
Nicht? Wenn das einen über 2000 Jahre oder länger noch bewegt.
Also ja, was will ein Dichter mehr, wenn er weiß, noch 2000 Jahre nach seinem Tod wird er gefeiert? Und Ovid und Horaz haben ja selber geschrieben, dass ihre Verse, ihre Gedichte sie unsterblich machen. Und die schönste Übersetzung dieser Auffassung des Ovid stammt von ihrem Kollegen, Ostermeier.
Ranzmeier. Sind wir am Ende oder darf ich eine Frage noch stellen?
Wir haben nur an beide.
Wie, also die Rolle, die Figur des Augustus in Shakespeares Julius Caesar. Wie Sie das sehen?
Also
wo er ja eine Hintergrundfigur ist, dort, dass er.
Ja. Da taucht er nur beiläufig auf.
Ja, und er hat nicht das Charisma eines Antonius.
Überhaupt nicht. Die Hauptfigur neben Caesar ist Antonius. Und das war er ja in den ersten Jahren nach Caesars Tod tatsächlich auch. Der eigentlich Mächtige für fast 10 Jahre, also für die Zeit von 44 vom Tode Caesars bis zum Jahr 36, als die Seeräuberplage aufhörte, war Marcus Antonius. Und dieser Mann hat natürlich überwältigende Eigenschaften, auch negative. Er ist eben nicht der kalte, rationale Held, der seiner Macht und seiner Machtgier alles unterordnet. Das ist der Liebhaber einer ägyptischen Königin. Er liebt Wein, Weib und Gesang. Er birst voller Leben, würden wir heute sagen. Und dagegen hat man diesen kalten Streber, der nur die Macht begehrt und ihr alles unterordnet. Und dann kommt der Mythos des Verlierers. Die Herzen schlagen eigentlich für die Verlierer häufig stärker als für die Sieger. Und in diesem Fall tun sie es doch eigentlich auch. Man leidet doch eigentlich mit Marc Anton, als er sich in Ägypten ins Schwert stürzt. Ja.
Und wir sehen also sowohl bei Julius Caesar als auch bei Antonius und Kleopatra, wie im Hintergrund ja. Einer immer stärker wird.
Das ist also fast aber eben fast doch ein kalter Streber.
Ein kalter Streber. Ja.
Gut.
Ja.
Wenn Sie einverstanden sind, lassen wir es da.
Ich sehe den Marc Anton natürlich immer als, ich sehe ihn ein bisschen im Film, also in dem berühmten Film und Kleopatra-Film und durch diesen Film ist er für mich immer ein bisschen kontaminiert.
Ne? Ja. Auch durch den Shakespeare.
Ja, auch durch den Shakespeare.
Wenn jemand so eine Rede halten kann.
Ja. Also die Rede, wo er immer wieder von wie heißt das? Honorable Man, oder?
Das ist ein ehrenwerter Herr.
Ein ehrenwerter Herr.
Brutus ist ein ehrenwerter
Herr. Das ist da ständig
so, dass dieses Wort bis heute kontaminiert ist.
Ja, richtig. Da kommt man nicht mehr drüber hinweg.
Die ehrenwerte Gesellschaft ist das Unehrenwerteste, was man sich vorstellen kann. Ne?
Gut, die Einverständnis vorausgesetzt, machen wir hier mit Schluss.
Danke.
Danke Ihnen.
Die muss ja wirklich geliebt haben, also die nehmen wir.